Als die USA und Israel am 28. Februar 2026 den Iran angriffen, ging zumindest das Weiße Haus wahrscheinlich von einem relativ kurzen Waffengang aus. Doch der Iran erwies sich trotz empfindlicher Schläge als deutlich resilienter als erwartet. Überdies gelang es dem Iran durch die Blockade der Straße von Hormuz, dem Welthandel, vor allem aber den westlichen Unterstützern von USA und Israel, gehörige Kopfschmerzen und Kosten zu verursachen. Das soll alles nun Geschichte sein, denn angeblich oder tatsächlich gibt es jetzt ein Friedensabkommen. Es wurde zumindest schon mal virtuell von Donald Trump und dem iranischen Parlamentspräsidenten unterzeichnet. Doch hat es überhaupt seinen Namen verdient? Gibt es klare Gewinner und Verlierer? Das alles und ein bisschen mehr wollen wir jetzt erfragen von Cyrus Shayek, Professor für internationale Geschichte am Genfer Graduierteninstitut. Herzlich willkommen, Herr Shayek.
Danke für die Einladung.
Hand aufs Herz, Herr Shayek. Haben Sie am Ende noch gewusst, um was es eigentlich ging bei den Verhandlungen, was vereinbart war und was nicht?
Ich glaube, ganz genau hat das niemand gewusst. Was wir aber jetzt ganz sicher wissen, ist, wer gewonnen hat, nämlich der Iran. Es ist ganz sicher so, dass die Amerikaner ihr Zentralziel in diesen Verhandlungen erreicht haben, nämlich ganz einfach, dass die Straße von Hormuz jetzt wieder geöffnet wird. Aber das ist extrem wenig im Vergleich zu dem, was die Iraner erreicht haben. Die Wiedereröffnung dieser Straße ist ja im Prinzip für die Amerikaner ganz einfach nicht mehr als eine Rückkehr zur Vorkriegssituation. Währenddem die Iraner sehr viel mehr erreicht haben. Jetzt mal ganz prinzipiell gesagt, haben sie die USA dazu gebracht, dass sie vor dem Februar oder bis zum Februar sehr zentrale Verhandlungsforderungen fallen gelassen haben und dazu noch ihren Einflussbereich geografisch ausgeweitet. Ein klarer Sieg sozusagen für den Iran, aber nicht ein absoluter, und es gibt auch im Iran einige Kritik an diesem Abkommen.
Und die Kritik lautet?
Es gibt Leute, die ich jetzt mal Ultra-Hardliner nennen würde, die sind die, die sogar noch weiter rechts von den Hardlinern selber sind. Und diese Ultra-Hardliner, die sagen, das sind Leute wie zum Beispiel Jalili, dass dieser Vertrag Iran in eine amerikanische Kolonie verwandelt, was ja wirklich lächerlich ist, das muss man ganz klar sagen. Und sie sagen auch, dass der Grund der ist, dass die roten Linien vom Revolutionsführer Mojtaba Khamenei überschritten wurden. Und sie sagen, dass diese rote Linie die sei, dass Khamenei bestimmt habe, dass die Hormuzstraße überhaupt nicht mehr eröffnet werden kann, damit man sie für sehr lange als Druckmittel in der Hand behält. Es ist richtig einerseits, dass Khamenei gesagt hat, dass sie im Moment geschlossen werden muss und dass sie auch geschlossen bleiben muss. Aber er hat auch die Türe offen gelassen für eine Übereinkunft, so ein Memorandum sozusagen.
Es war ja viel diskutiert worden in den vergangenen Wochen, wer überhaupt im Iran die Fäden der Macht in der Hand hält. Kann es also sein, dass die Revolutionsgarden die eigentlichen Sieger dieses Krieges sind?
Das ist zu kurz gefasst, glaube ich. Ich sehe es so. Ich glaube, dass der Erfolg dieses Memorandums, das heißt der Punkt, dass dieses Memorandum jetzt zustande gekommen ist, im Prinzip eine gewisse Verbindung und eine Annäherung zwischen, was man im Moment jetzt zwei Flügel des Machtzentrums im Iran nennen könnte. Das sind einerseits gewisse Leute, die mir im Westen immer so ein bisschen die Pragmatiker genannt haben, zum Beispiel der Präsident Pezeshkian oder auch der Außenminister Arci, und andererseits Leute, die wir mehr als Hardliner gesehen haben, die es auch sind, Leute wie Wahidi oder zum Beispiel Leute wie Solqadr. Und dann in der Mitte, mehr oder weniger zwischen diesen, ist der Ghalibaf, ja, der Parlamentssprecher. Was passiert ist, glaube ich, ist, dass alle diese Leute eingesehen haben, dass es sowohl Diplomatie als auch militärischen Druck braucht gegenüber den USA. Und das ist so ein bisschen der neue gemeinsame Nenner. Sie sehen nicht genau alles gleich, aber alle haben eingesehen, dass man das machen muss.
Der Dreh- und Angelpunkt des Krieges, wenn ich mich da richtig erinnere, ist ja aber eigentlich gewesen, dass man den Iran daran hindern wollte und wahrscheinlich immer noch will, eine Atombombe zu bauen. Davon ist aber irgendwie nur noch am Rande die Rede, wenn man das Dokument liest, was jetzt unterzeichnet wurde. Ist das wirklich zufriedenstellend?
Für Trump ist am Schluss das Einzige, das zählt, die Wiedereröffnung der Straße von Hormuz geworden. Alles andere wurde sekundär für ihn. Das heißt nicht, dass die anderen Fragen nicht wichtig sind. Und es gibt da sehr viele Knackpunkte und es ist überhaupt gar nicht klar, ob es zu einem Abkommen kommen wird. Aber jedenfalls im Moment war der einzig wichtige Punkt für Trump genau diese Wiedereröffnung der Straße. Und er hat diesem Ziel alles andere geopfert. Und das sieht man ganz klipp und klar in diesem Dokument. Um jetzt ganz konkret zu sein, Trump wollte ja immer, und hat das auch immer wieder gesagt, dass dieses nukleare Material nicht im Iran bleibt, dass man es sozusagen ausschafft. Von dem ist zwar immer noch zum Teil die Rede, aber jetzt wird eine neue Mindestmethodik erwähnt. Und das ist, dass man das Material, man sagt nicht, ob man es lässt im Iran oder nicht, aber dass man es ein bisschen verwässert, to dilute auf Englisch, ja, dilution. Und das ist im Prinzip das, was schon unter Obama geschah. Und der Umstand, dass das überhaupt benannt wird, reflektiert den Fakt, dass Trump auch, glaube ich, pragmatischer geworden ist. Ob er es bleibt, ist noch eine andere Frage. Das ist mal das eine. Und die andere sehr interessante Entwicklung hier ist, dass, was die Technik der Verhandlung anbelangt, dass die Verhandlungen über diese Nuklearfrage und die Verhandlung zur Frage der Sanktionserleichterungen und der Aufhebung der Sanktionen, dass diese zwei Sachen, die eine sehr zentral für die Amerikaner, die andere absolut zentral für die Iraner, dass die miteinander verknüpft worden sind. Ja, man sieht das, wenn man den Vertrag liest, im Absatz 7 und 8.
Damit, finde ich, sollten wir zum Dritten im Bunde kommen, was diesen Krieg betrifft. Über den haben wir noch gar nicht gesprochen, also über Israel. Ich kann mir nicht vorstellen, nach dem, was ich so gelesen und gehört habe, dass Israel über diesen Vertrag amused ist. Es ist ja gerade, was das Atomprogramm des Iran betrifft, ja gerade der Schlüsselkern israelischer Politik gewesen, das zu verhindern. Das sieht für mich danach aus, als wenn Israel irgendwie vollkommen hinten runterfällt.
Absolut richtig. Amos Harel, ein sehr angesehener Journalist in der israelischen liberalen Zeitung Haaretz, hat heute von Netanyahus zweitem Fiasko nach dem 7. Oktober gesprochen. Und er hat recht. Das Problem für die Israelis hier ist nicht um die Nukleare. Es kommen noch weitere Punkte dazu. Erstens benennt das Memorandum of Understanding das Raketenprogramm vom Iran überhaupt nicht. Dazu hat Trump ja noch sogar noch gesagt, dass der Iran genau ein Recht hat auf Raketen, weil andere ja auch Raketen haben. Die, also die Israelis, die hat wahrscheinlich fast der Schlag getroffen, als sie das gehört haben. Zweitens werden Irans Proxies, das heißt ihre Alliierten in der Region, die stehen nicht zur Verhandlung. Und das Raketenprogramm und die Proxies waren zwei Punkte, auf die Trump nicht absolut, aber immer wieder gepocht hat in vorhergehenden Verhandlungsrunden. Die werden nicht mehr benannt. Was dann noch dazu kommt, drittens, ist der Umstand, dass der Libanon selber explizit Teil dieses Memorandums ist. In Paragraph 1 steht, dass der Waffenstillstand auch für den Libanon gilt. Und das ist natürlich für die Israelis ein totaler Horror. Für die Libanesen ist es ein großes Geschenk, obwohl sie jetzt natürlich auch mehr abhängig sind vom Iran, was für viele Libanesen auch nicht gerade das ist, was sie wollen. Aber die Israelis sind jetzt wirklich in der Bredouille. Andererseits erlaubt der Umstand, dass der Libanon jetzt benannt wird, den Israelis im Prinzip eben auch, die libanesische Front als ein Sabotagemittel zu benutzen. Das heißt, sie wissen, dass der Iran sich weit aus dem Fenster gelehnt hat und gesagt hat, falls die Israelis hier weiter kämpfen und nicht sich zurückziehen, dann haben wir ein sehr großes Problem. Wenn die Israelis jetzt weiter kämpfen im Libanon, könnten sie dadurch eventuell versuchen, diese jetzt kommenden Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran zu sabotieren.
Kommen wir mal zu den Zahlen, was das Geld anbetrifft. Also ich war einigermaßen erstaunt, im Vertrag lesen zu können, dass dem Iran 300 Milliarden US-Dollar für den Wiederaufbau zur Verfügung gestellt werden sollen, dass die Sanktionen aufgehoben werden sollen, dass also Konten wieder freigegeben werden für die iranische Zentralbank. Das liest sich für mich wie eine Art Schuldeingeständnis.
Das glaube ich nicht, weil Trump überhaupt, der sieht sich ja so, so nie als irgendein verantwortlich für irgendetwas, ganz nicht als jemand, der Schuld hat. Aber es ist klar, dass die Iraner schon jetzt von Anfang an das Recht kriegen, parallel zu der Verhandlung wieder Geld in ihre Staatskasse zu spülen. Der Knackpunkt liegt jetzt im genauen Wie. Was der Vertrag ihnen erlaubt, dass jetzt seit Jahrzehnten das erste Mal unbeschränkt Öl exportieren können. Und das ist ein großer Erfolg für den Iran. Was die Iraner wahrscheinlich auch gewollt hätten, ist, dass sie jetzt sofort, schon bevor die Verhandlungen überhaupt anfängt, dass sie sozusagen eine große Zahlung erhalten. Da haben die Leute von Geld gesprochen, die in Katar ist, eingefrorene Gelder irgendwo sonst auch. Man hat von 6 Milliarden und 12 Milliarden oder sogar 24 Milliarden gesprochen. Und das ist nicht passiert. Da hat der Iran ein Eingeständnis machen müssen. Aber ich glaube, der Ölexporter ist wichtiger. Ich glaube, diese 300 Milliarden, das ist nicht sehr viel mehr als eine Absichtserklärung. Das könnte vielleicht ganz in Kleinen kommen oder so, aber ich glaube, das ist nicht wahnsinnig ernst zu nehmen. Was ganz sicher ernst zu nehmen ist, sind die beiden anderen Dinge. Eben diese Sanktionsfrage. Und wie ich vorher gesagt habe, hat der Iran es ja geschafft, dass die Verhandlungen über die Sanktionsaufhebung organisch mit den Verhandlungen über die Nuklearfrage verknüpft wird. Und das ist neu. Das ist wahnsinnig interessant. Das ist zwar nicht explizit so gesagt im Vertrag, aber man kann es so herauslesen, dass die beiden sich darauf geeinigt haben, dass diese zwei Themen miteinander und parallel verhandelt werden.
Es soll jetzt noch viel nachverhandelt werden. Es waren irgendwie 60 Tage im Gespräch und 30 Tage. Glauben Sie, dass uns allen noch dieser Vertrag am Ende doch nochmal um die Ohren fliegt oder dass es der Beginn tatsächlich einer nachhaltigen Friedensentwicklung ist?
Man weiß es nicht. Es gibt gute Gründe zu glauben, dass es zu einem Vertrag kommen könnte, aber genauso gute zu glauben, dass alles scheitern wird. Die wichtigsten Gründe, warum der Vertrag gelingen könnte, ist, dass die USA jetzt realistischer sind. Zweitens haben beide Seiten grundsätzlich einen großen Interesse an einem Erfolg. Drittens können sich beide Seiten militärisch ernsthaft schaden. Und viertens und auch sehr wichtig, gibt es jetzt regionale Drittparteien, eben zum Beispiel Pakistan, aber auch Katar, eventuell auch Oman, die mit in den Verhandlungen bleiben werden. Und das war so nicht genau der Fall vorher. Das heißt, diese regionalen Drittparteien, die können weiterhin Druck vor allem auf die Amerikaner ausüben. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Andererseits gibt es sehr viel, was diese Verhandlungen zum Scheitern bringen könnten. Trump selber, also seine Obsession damit, dass der Vertrag besser sein muss als Obamas 2015, innenpolitischer Widerstand in den USA, iranischen Ultrakonservativen, eben genau wie genannt Jalili, könnten versuchen, Druck aufzubauen. Und Israel kann natürlich versuchen und wird ganz sicher auf irgendeine Art versuchen, ein Abkommen zu sabotieren. Also ich glaube, es kann wirklich in verschiedene Richtungen gehen.
Die USA und der Iran haben ein Friedensabkommen unterzeichnet, das immer noch einige Fragen aufwirft. Wir haben uns darüber unterhalten mit Cyrus Shayek, Professor für internationale Geschichte am Genfer Graduierteninstitut. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Shayek.
Ich danke Ihnen.